Namo Namaha. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Und heute nehme ich dich wieder mit auf eine Reise zu Sanskrit. Nicht auf einem Wanderpfad oder durch einen alten Text, sondern heute geht es entlang eines Flusses oder einer Flüssin. Nicht irgendeines Flusses, sondern wir sprechen über den Fluss, über die Ganga, den Ganges, die vielleicht berühmteste Wasserstraße der Welt. Doch wer jetzt glaubt, es geht hier um Geografie oder Natur, der irrt sich, denn der Ganges, die Ganga, Gangama, die Mutter, sie ist mehr als nur ein Fluss, sie ist eine Göttin. Und für Millionen von Menschen, ja, ich sage jetzt vielleicht sogar für eine Milliarde Menschen, wenn wir an Indien denken, ist die Ganga nicht nur die Lebensader und Lebenskraft, sondern wirklich ein spirituelles Wesen. Die Ganga ist heilig, reinigend und, wie der Name schon sagt, Ganga Ma, sie ist mütterlich. Also hat alle Qualitäten, die wir auch der Ma, der großen Göttin, zuschreiben. Und man glaubt in Indien, in ihrem Wasser zu baden, bedeutet, sich nicht nur den Staub vom Körper abzuwaschen, auch das kann in den trockenen Jahreszeiten natürlich in Indien vorkommen und hatte sicherlich auch mit der Tradition zu tun, aber vor allem das Wasser der Ganga reinigt das Karma deiner Seele, so die Vorstellung. Und selbst wenn es nur ein kleiner Tropfen vom Ganga ist, manchmal wird ja auch so ein kleines Fläschchen gefüllt und mitgebracht oder man kann das in so kleinen Shops kaufen, Ganga Water. Und wenn dieses Wasser aus dem Ganges stammt, gilt es sofort als, ja, als heiliges Wasser und als Quelle der Erlösung. Ja, aber wie wurde die Ganga überhaupt zu einer Göttin und warum wird sie verehrt in so vielen Ritualen, in Chants, in Mantren und natürlich im Herzen? Genau hier, wie so oft, setzt die indische Mythologie an. Und die Geschichte von Gangas Herkunft und Kraft ist eine der wundervollsten Erzählungen aus dem indischen Kulturraum. Und ja, sie erzählt eine Geschichte vom himmlischen Ursprung, von ja, göttlichem Zorn, von Liebe, alles, was eine gute Geschichte braucht. Und diese Geschichte erzähle ich euch auch in dieser Folge sehr gerne, also bleibt dran. Hi, ich bin Christine und das ist mein Podcast Yoga Sanskrit Buddha Bowl. Der Podcast für Yoginis und Yogis über den Yoga, die Sprache Sanskrit und Yogakultur. Hier bekommst du ein tieferes Wissen über den Yoga, seine Wurzeln und Philosophie einfach und verständlich erklärt. Und du lernst die heilige Sprache Sanskrit kennen. Und die Buddha Bowl? Hier werfe ich einen Blick auf die Kultur, die sich rund um den modernen Yoga von heute entwickelt hat. Also seid dabei, entspannt euch und lernt mit mir gemeinsam. Ja, die Ganga, sie zählt als Flussgöttin. Sie gilt als die Göttin, die Fließende, als Mittlerin zwischen Himmel, Erde und der Unterwelt. Und Millionen von Gläubigen in Indien, aber auch weltweit, wenn man sich die Besucherzahlen anschaut, glauben, dass ein Bad in der Ganga von schlechtem Karma, von Sünden befreit, sogar die Vorfahren erlöst und auch eben Befreiung, Moksha, schenken kann. Moksha als Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten, Samsara. Aber lass uns doch mal anfangen mit etwas Sanskrit. Wie immer HörerInnen meines Podcasts wissen, dass wir auch immer ganz viel Sanskrit, Worte, Vokabeln, Termini zusammen lernen und praktizieren. Also ihr könnt auch, ich sage das nicht so oft, aber ihr könnt auch immer mitsprechen, indem ihr einfach den Podcast anhaltet, nochmal zurückspult und dann einfach nachsprecht. Why not? Ich frage mich ganz oft und mir hilft es immer, die Natur und den Gehalt, also wirklich die Wurzel buchstäblich eines ganzen Begriffs zu erschließen, was stecken da alles für Konnotationen und für Energien in einem Wort. In der Fachsprache nennt man das die Etymologie, also die Wortherkunft und Zusammensetzung, würde ich jetzt mal übersetzen. Und ich frage mich immer, was ist die Etymologie von einem Wort? Von welcher Wurzel kommt es? Im Sanskrit fragt man, aus welcher Verbwurzel ist das Wort entstanden? Und das gibt nämlich so einen Sinn in der Bedeutung. Deshalb veröffentliche ich viele Postings auf Instagram, auf meiner Plattform von Termini, die wir kennen, aber dann vielleicht auch wissen wollen, wo kommt das Wort her, wie setzt es sich zusammen und wie kommt es zu seiner Bedeutung. Also falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, dann tut es bitte. Ich würde mich freuen und ihr bekommt dafür in regelmäßigen Abständen kleine Sanskrit-Nuggets und auch Termini erklärt und überhaupt ganz viel Sanskrit-Wissen, wenn euch das interessiert. Zurück zur Ganga. Was ist die Etymologie von der Ganga? Die Grundform Ganga ist erst einmal ein feminines Wort, wie die meisten Flüsse in Indien. Denken wir auch an Saraswati, Yamuna. Ganga ist weiblich und kommt ursprünglicherweise von der Wurzel Gam. Das ist eine sehr häufig verwendete Wurzel und heißt gehen, fließen, kommen. Und Ganga heißt dann übersetzt die fließende, die gehende, die strömende und passt natürlich wunderbar zu dem, was sie auch tut, wenn sie ein Fluss ist. Und zu Gam kann ich noch sagen, es gibt ja im Englischen das Wort come, kommen und auch gehen. Und das hat sicherlich damit zu tun, dass eben auch Englisch und Sanskrit zu einer Sprachfamilie gehören. Mehr über solche Verbindungen teile ich natürlich auch in diesen Folgen, aber auch in meinem Sanskrit-Kurs. Ganga, die Gehende, die Fließende. Ich finde, das ist mal wieder so ein typisches Sanskrit-Wort, wo man genau spürt, wenn man es ausspricht, dass es eigentlich schon sozusagen in der lautmalerischen Empfängnis dazu passt, was das Wort auch bedeutet. Also man hat sich vorgestellt, dass die Sprache Sanskrit in der Aussprache, im Klang schon ihre Bedeutung mit sich bringt und die beiden in Resonanz stehen. Also Ganga, finde ich, hört sich schon so an, so gehend und fließend. Ja, und in den Puranas, das sind die ganz alten Geschichten, die Volksgeschichten und die epischen Erzählungen wie das Mahabharata oder das Ramayana. In diesen alten Geschichten wird die Ganga nämlich auch schon als Flussgöttin verehrt. Und ja, sie ist dort, wird sie immer wieder dargestellt als eine himmlische Erscheinung, die aus dem Himmel auf die Erde kam. Und sie war nicht immer ein Fluss von Anfang an, sondern kam erst herab, so etwas von einer Herabkunft. Und somit ist Ganga eben nicht nur die Fließende, sozusagen in dem, was sie als Funktion hat, sondern eben auch ein Eigenname dieser Göttin, die aus den Himalaya-Regionen kommt, aus den himmlischen Regionen und dann eben auf die Erde strömt. Ja, und jetzt habe ich gesagt, die Ganga wird schon in den alten Volksgeschichten erwähnt, aber sie ist eigentlich noch viel älter, denn sie kommt schon in den ältesten Texten vor, die wir aus Indien kennen, nämlich den Veden. Und unter den Veden, nochmal im ältesten Layer, wie wir sagen, in der ältesten Schicht der Veden, nämlich dem Rigveda. Der Rigveda ist der älteste Text, den wir aus Indien haben und der bis heute tradiert wird. Und im Rigveda haben wir Verse, das passt zu dem Wort Rich, also das ist das Wissen, Veda von Rich, den Versen. Und Rich und Veda zusammen ergibt dann Rigveda, das hat eine grammatische Komponente namens Sandhi, wo sich eben in der Zusammenführung von zwei Wortanteilen manchmal die Buchstaben, die sich verbinden, dann verändern. Also der Rigveda enthält Verse. Und einer dieser Verse ist im 10. Liederkreis Mandala, werden diese Liederkreise auch genannt. Und da kommt die Ganga schon vor. Also wirklich in dem Text, sagen wir mal, im 2. Jahrtausend vor Christus. Super alt. Man sagt, ungefähr 1500 vor Christus schätzt man, dass der Rigveda eben zusammengefasst wurde. Aus dem, was die Rishis, die Weisen, die Seher, was sie in ihrer Meditation an Klängen empfangen haben und dadurch als Verse dann im Rigveda erinnert haben und auch zusammengefasst haben. Und dieser Vers, in dem Ganga vorkommt, Imam me Gange Yamune Sarasvati Shutudri Stomam Sachata Parushni A. Und heißt so viel wie, folgt diesem Lobgesang von mir, O Ganga, O Yamuna, O Sarasvati, O liebe Shutudri, O Parushni. Also es ist eine Aufzählung von verschiedenen Flüssen, die jetzt angerufen werden und verehrt werden in einem dieser Verse. Und das ist auch die Natur eben des Rigveda. Das sind ganz viele Verse, die sich an die Götter richten, sogenannte Hymnen an die Götter, um sozusagen für Gutes auf Erden zu bitten. Und hier in diesem Vers wird eben auch die Ganga gebeten, Gutes zu bringen. Und sehr wahrscheinlich geht es darum, eine gute Ernte zu haben, Fruchtbarkeit und eben die Dürre und den Tod und die ausbleibende Ernte zu vermeiden. Das waren damals die Themen, auch besonders im Rigveda, wofür die Hymnen sozusagen stehen, Opfergaben zu geben und andererseits die Götter, um etwas zu bitten, dass das Leben auf der Erde etwas angenehmer macht. Die Ganga schon im Veda erwähnt und die Geschichte um die Ganga, die mythologische, die kam dann eben später in den Puranas, in diesen Volksgeschichten. Man würde sagen ungefähr, dass die so in Zeiten des Mittelalters entstanden sind, wahrscheinlich schon viel älter sind, aber irgendwann wurden sie eben so kompiliert, zusammengefasst und auch so fortlaufend tradiert. Hier gibt es immer viele Varianten und eine dieser Geschichten möchte ich euch jetzt erzählen. Also macht es euch gemütlich und lauscht der Geschichte. Vor Millionen, Milliarden, Äonen von Jahren herrschte eine große Dürre auf der Erde. Wasser ist das Wesen des Lebens und Dürre bringt den Tod und die Zerstörung. Und so litten alle Lebewesen unter Durst, die Pflanzen drohten zu verdorren, die Menschen waren sehr in Sorge und Elend. Sie waren in Sorge um das Leid aller Lebewesen und aller Kreaturen. Und die Erdgöttin Prithivi, die flehte in Richtung Himmel. In dieser Situation wandte sie sich an Vishnu, den Gott, den Erhalter und den Bewahrer der Welt. Und sie betete zu ihm, sagte, Vishnu, ich brauche jetzt deine Hilfe. Diese Dürre bringt uns Tod und Zerstörung. Und Vishnu vernahm ihren Ruf und machte sich sofort auf, eine Lösung für dieses schwere Problem zu finden. Denn er ist nun mal der erhaltende und bewahrende Gott. Und das ist einfach seine Aufgabe, Lösungen zu finden. Er war sich aber nicht ganz sicher, welchen Weg er einschlagen sollte. Und wenn sich Vishnu nicht sicher ist mit einem Problem, was macht er? Er fragt jemand anderen um Rat, dem er vertraut. Und er begab sich also zur Wohnstätte oder zum Aufenthaltsort vom Gott Brahma. Brahma ist der Schöpfer des Universums und der sollte sicher einen guten Rat wissen. Und als Vishnu bei Brahma eintrifft, dann ertönt eine dröhnende Stimme: Willkommen, Lord Vishnu! Vor Vishnu, auf einer seiner himmlischen Lotusblüten, saß Brahma selbst. Er leuchtete, die Weisheit strahlt aus ihm. Sein seidiges, graues Haar wehte im Wind und er sagte zu ihm: Ich habe dich erwartet. Natürlich kann Brahma mit seiner Weisheit das voraussehen, dass Vishnu zu ihm kommt. Und Vishnu verneigt sich ehrfürchtig und schildert unverzüglich den Ernst der Lage. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Reich der Erde zugrunde geht. Dort wirken alle Wesen ihr Karma aus. Wir müssen jetzt handeln, aber ich weiß eben nicht, wie. Und Brahma, Großvater, nennt er ihn. Sicher hast du einen Gedanken. Wenn du doch die Erde und den Kosmos erschaffen hast, was sollen wir tun? Nun, antwortete Brahma, ziemlich gelassen, während er abwechselnd seine vier Bärte strich. Er hat vier Bärte, weil er auch vier Köpfe hat. That's another story. In den Zeiten der Dürre scheint mir die Lösung nur eins sein zu können. Wasser. Aber Brahma, das ist doch das Problem, antwortet Vishnu. Es gibt kein Wasser auf der ganzen Erde. Dann wirst du wohl Wasser von anderswoher umleiten müssen, nicht wahr? Anderswo? Wiederholte Vishnu. Und er wunderte sich und wurde eigentlich jetzt zunehmend frustrierter und auch ungeduldiger. Es gibt viele Ebenen und viele Arten von Wesen in dieser wunderbaren Schöpfung, die ich hervorgebracht habe. Suche den großen himmlischen Fluss Ganga auf und bitte sie, zur Erde herabzusteigen. Sie wird all deine Probleme lösen. Und mit diesen Worten kehrte Brahma in seine Meditation zurück, schloss die Augen und Vishnu machte sich sofort auf den Weg in das Reich der Ganga. Vishnu kam zur prachtvollen Wohnstätte der Ganga und wurde direkt von ihr empfangen. Doch als Vishnu ihr den Plan von Brahma vortrug, lachte Ganga hochnäsig und rief: Die Erde? Dort unten? Du erwartest jetzt nicht wirklich, dass ich den Himmel verlasse und in diese niederen Bereiche herabsteige? Selbst wenn ich wollte, meine Kraft ist viel zu groß. Wenn ich runter auf die Erde falle, würde das die Erde einfach in zwei Hälften spalten. So heftig wäre der Aufprall. Nein, es wird überhaupt gar nicht funktionieren. Vishnu war sehr enttäuscht. Und er verabschiedete sich von Ganga und kehrte nochmal zu Brahma zurück. Schon zurück, Vishnu, sagte Brahma. Vishnu schilderte ihm die Lage und bat ihn nochmals um Hilfe. Brahma kratzte sich jetzt an seinen vier himmlischen Köpfen und murmelte: Stimmt eigentlich, die große Ganga, sie könnte tatsächlich die Erde zerbrechen. Und dann, aus dem Grübeln wieder aufwachend, blickte er zu Vishnu. Ich weiß die Lösung zwar noch nicht, aber meine Intuition sagt mir, du musst jetzt zu Shiva gehen. Such Shiva auf und er wird wissen, was zu tun ist. Vishnu dankte dem Großvater Brahma und machte sich in Eile auf zum Wohnsitz von Shiva, denn die Zeit drängte. Als Vishnu die höchsten Höhen der Erde und das Himalaya-Gebirge erreichte, trat er in das kraftvolle Feld des großen Yogi Shiva. Seine kraftvolle Art und seine meditative Präsenz war bereits spürbar. Shiva saß, gehüllt in Tierfell. Er war bedeckt mit heiliger Asche und war in seiner Trance oder in seiner Meditation. Vishnu unterbrach Shiva gnädig und er öffnete seine Augen. Aber nur halb. Eigentlich hatte er längst gespürt, dass Vishnu gekommen war. Om Namah Shivaya. Verehrung dir, Shiva, dem Herr aller Yogis, rief Vishnu und verneigte sich vor ihm. Vishnu, Beschützer der Erde, heil dir auch, entgegnete Shiva und verbeugte sich ebenfalls. Shivas wachendes drittes Auge hatte bereits Vishnus Problem oder Anliegen verfolgt und erahnt und er brauchte eigentlich keine Erklärung mehr, sondern sprach gleich zu ihm. Vishnu, geh zurück zu Ganga und richte ihr aus, dass ich ihre Gegenwart hier in meinem himmlischen Reich im Himalaya wünsche. Sag ihr einfach, ich erwarte ihren Abstieg und um alles Weitere werde ich mich kümmern. Dann kehrte Shiva zurück in seine Meditation. Vishnu war nun voller Vertrauen, dass Shiva sich kümmern würde und verabschiedete sich, kehrte zurück zur Wohnstätte von Ganga, zum Alaya von der Ganga, die Wohnstätte Alaya, um eben Shivas Botschaft zu überbringen. Shiva wünscht, dass ich herabsteige? Fragte die Ganga dann erstaunt. Dem Zerstörer kann ich mich wohl nicht widersetzen, sprach sie laut. Aber was ist mit der Erde? Wie soll sie meine Kraft standhalten? Doch wenn Shiva sagt, ich soll hinabsteigen, dann werde ich es tun und es sei euch überlassen, ihre Reste wieder zusammenzusetzen. Sie war sehr stolz, aber klug genug, um dem Wunsch von Shiva zu folgen. Und sie warf sich, die Ganga, aus dem Himmel und stürzte hinab zur Erde direkt zum Himalaya, zum Schneeplatz. Hima der Schnee und Alaya der Wohnort oder Wohnstätte, Ort. Also, sie warf sich direkt hinunter zum Himalaya, was Shivas Wohnstätte ist. Und sie war eigentlich fest davon überzeugt, dass die Erde in zwei Hälften brechen würde. Shiva jedoch, er positionierte sich so, dass er die ganz gewaltige Kraft der Ganga auf seinem eigenen Kopf mit seinem eigenen Haupt empfangen konnte. Und als sie herabstürzte, wurde sie durch seine Präsenz, durch Shivas Präsenz gebremst, gezähmt, beruhigt und geerdet. Und auf einmal verlangsamte sich die Zeit, als ob der ganze Raum, die ganze Präsenz von der Ganga sich auf Shivas Kopf zusammenziehen würde. Die Ganga erlebte sich selbst nicht mehr als mächtigen Fluss, sondern als wäre sie ein einziger kleiner Tautropfen in seinem verfilzten Haar. Für einen einzigen Moment, für einen ewigen Moment, wie er sich anfühlte, verweilte sie in dieser Weite, in dieser Ruhe, in dieser Präsenz, bevor sie, ganz berauscht, an seinem Körper hinabglitt. Sie floss an seinem Körper herunter bis zu seinen Füßen und brachte ihm dort Namaha, eine Ehrerbietung, dar. Sie verbeugte sich und erst dann strömte sie weiter hinab vom Himalaya auf die Erde, um die Erde zu tränken und zu segnen. Und sie kam hinunter auf die Erde, gezähmt durch die Erdungskraft von Shiva. Und sie stieg dann zur Erde herab, wo sie bis heute unzählige Seelen nährt und sie reinigt, eben durch die erdende Gnade von Shiva. Ja, und das ist auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle in Yoga-Klassen, die ich gerne erzähle in Online-Kursen, die auch für die Themen stehen. Was ist deine Foundation? Was erdet dich? Was zähmt dich? Was bringt dich runter? Wo fühlst du dich verwurzelt? Das ist etwas, das buchstäblich dafür steht, dass du nicht mit deiner ganzen Power, mit deiner ganzen Kraft immer durch die Dinge hindurch fließen musst, sondern dass du gut daran tust, innezuhalten, Präsenz zu erfahren, die Präsenz von dir selbst oder von jemandem, der dich erdet oder von einer Praxis, die dich erdet. Und finde ich ein schönes Teaching zum Thema Erdung und ja, Kraft, Verwurzelung, Verankerung und fest zu sein. Und ihr erahnt es, es gibt ja auch einige Yoga-Posen, die für die Erdung stehen. Herausheben kann man im Zusammenhang mit dieser Geschichte. Zum Beispiel Tadasana, die Berghaltung. Die hat natürlich was mit dem Himalaya zu tun. Hat natürlich auch mit Shiva zu tun. Und in Tadasana stehen wir mit festen Füßen auf dem Boden. Man könnte fast sagen im Boden. Der Körper ist sehr aufgerichtet, ja. Der Lebenssaft sozusagen kann entlang der Wirbelsäule fließen und wir sind nach oben hin geöffnet und gleichzeitig mit den Füßen verwurzelt. Und das bringt uns Sicherheit und Verbindung. Und Shiva, Herr der Yogis, ja, er symbolisiert natürlich einerseits die Berge, Tadasana, Tada, den Berg. Er bewohnt den Berg, das ist seine Wohnstätte. Aber er ist auch geerdet und beständig und natürlich majestätisch wie ein Berg. Und gleichzeitig ist er jetzt für die Ganga das Flussbett, ohne dass die Ganga nicht herunter hätte fließen können. Und das finde ich eine schöne Kombination aus. Einerseits das Fließende und doch das Verwurzelnde. Ganga und Shiva. Und ihr ahnt es auch, Shiva und Shakti, die zusammenarbeiten. Und in der indischen Tradition sagt man, Ganga ist nicht das Wasser. Sie ist Wahrheit im Fluss. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich bei euch. Und sage Punarmilamaha, wir sehen uns bald wieder, in Klammern, wir hören uns auch bald wieder. Und wenn ihr auch, wie ich, gerne mythologische Geschichten hört und euch fragt, wie ihr sie verbinden könnt in eurem Unterricht, wie ihr sie einfließen lassen könnt, dann hört bald wieder rein in den nächsten Podcast oder in viele andere Podcast-Folgen. Und ich entwickle gerade auch ein Programm, in dem Mythologie eine ganz wichtige Rolle spielt und wie wir den Wisdom, also die Weisheiten der indischen Mythologie, der Götter- und Göttinnen-Geschichten in unserem Yoga-Unterricht gut integrieren können, wie wir auch Sanskrit-Termini gut integrieren können, wie wir mit Mantra arbeiten können und wie wir auch die Philosophie, die ja immer so abstrakt oder auch ja, hochgegriffen klingt, aber wie wir sie auch besser verstehen können und wie wir sie auch erlebbar und in eine Lebenspraxis in unseren Yoga-Stunden umsetzen können. Wenn euch das interessiert, dann kommt gerne auf meine Webseite oder auf meinen Instagram-Account und schreibt mir, lasst euch vormerken für den Newsletter und erfahrt dann, wann genau dieses Programm startet, in diesem Herbst 2025.